Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es mal nicht um das Thema Neukundengeschäft. Wir unterhalten uns darüber, wie man die Anzahl der Organspender erhöhen kann. Das ist ja gerade in Deutschland ein Thema, weil wir hier eine sehr lange Wartezeit haben, um das nun mal so kurz zu illustrieren. In Deutschland wartet man mittlerweile roundabout 10 Jahre auf eine Niere. In Spanien oder Kroatien sind es 2 Jahre. Und in vielen anderen Ländern liegt es so bei knapp 3 Jahren. Wir wollen heute mal drüber nachdenken, wie man das verändern kann. Und dazu bin ich mit Professor Andrew Ullmann verabredet. Hallo, Herr Ullmann.
Hallo, Herr Burak.
Herr Ullmann, Sie sind Mitglied des Bundestages. Sie sind Arzt, haben eine Professur im schönen Würzburg, wo auch Ihr Wahlkreis ist. Und sind gesundheitspolitischer Sprecher der FDP. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen?
Dass ich auch noch Stadtrat in Würzburg bin. Für mich ist die Kommunalpolitik natürlich auch wichtig, aber das passt alles sehr gut, weil wir wollen uns ja auf ein Gesundheitsthema heute konzentrieren und da ist die Aufstellung genau richtig.
Genau, okay. Wir reden ja im Moment davon, dass man Organspender werden kann. Die Lebensspenden lassen wir mal weg. Wenn jemand am, ich verkürze es mal ein bisschen, Gehirntod verstirbt, also wenn das gesamte Gehirn abgestorben ist und da auch nichts Neues sozusagen wieder nachkommt. Und Sie haben einen Vorschlag gemacht, fairerweise gibt es den auch schon in anderen Ländern und der kommt jetzt nicht originär von Ihnen, aber dass man das Potenzial der Spender erweitern könnte, indem man sagt, kann man nicht über Spender nachdenken, die nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand versterben. Würden Sie so gut sein, da das so ein bisschen erklärungsbedürftig ist, das einfach nochmal ein bisschen darzustellen?
Ja, also ich kann es gerne erklären. Als ich noch Student war und junger Arzt war, war Hirntod das Nonplusultra, weil immer die Sorge war, dass nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand die Situation so eingestellt ist, dass man doch noch aus dem Koma erwachen kann. Nicht jeder Patient, der einen Herzstillstand hatte und ein Herz wiederbelebt werden konnte, ist natürlich dann auch tot. Das heißt, auch die Hirnfunktionen können wieder entstehen. Es ist also nicht die Idee, dass wenn ein Herzstillstand war, dass man gleich Organspender wird, sondern die Idee dahinter ist, dass wenn man längere Zeit einen Herzstillstand hat, es quasi äquivalent ist wie ein Hirntod. Das wurde ja auch schon Ende der 90er Jahre auch von Eurotransplant so auch erklärt. Und es ist ja so, dass einige Länder, auch Nachbarländer wie Österreich, Schweiz, den Niederlanden und Belgien bereits diese Definition verwenden, um eine Organentnahme nach einem ärztlich festgestellten Herztod, dass dieses auch erfolgen kann. Das ist aber Abhängigkeit von der Dauer des Herztodes oder des Herzstillstandes und nicht davon abhängig jetzt, wie das Gehirn auch funktioniert. Die Idee ist tatsächlich nicht meine Idee. Die Idee ist mir gekommen, warum diskutieren wir diesen Punkt in Deutschland gar nicht? Denn in Spanien wird auch dieser Herztod als solches Anwendung finden für die Organentnahme. Und ich fand das sehr interessant, als ich mit den ärztlichen Kollegen in Spanien gesprochen habe, dass die sogenannte Widerspruchslösung ja schon einige Jahre existiert hatte, aber erst dann zu einem Anstieg der Organe gekommen ist, nachdem auch die Definition des Todes zur Organentnahme verändert wurde. Und da war diese Definition des Herztodes sehr hilfreich. Und da habe ich gesagt, wenn die Spanier das können, warum können wir das nicht machen?
Darauf kommen wir noch gleich, woran das wohl scheitern könnte, gerade im Moment. Auch zur Widerspruchslösung kommen wir nochmal. Aber erzählen Sie vielleicht doch nochmal was zum Prozedere und vielleicht erzählen Sie auch nochmal, welche Patienten dazu überhaupt in diesen Pool kommen.
Also Herztod, das kennt man ja nicht nur aus dem Fernsehen, vielleicht hat man es ja selber auch schon mal als Laie erlebt, wo jemand tot umkippt oder ein Herzstillstand erleidet oder auch Herzflimmern beispielsweise erleidet. Und dann beginnen wir mit sogenannten Reanimationsmaßnahmen. Das ist Herzmuskelmassage, das ist auch eine sogenannte Defibrillation, das ist also Elektroschock und natürlich auch die Beatmung, weil meistens fällt die Beatmung fällt natürlich immer parallel aus. Die Reanimationszeiten sind da unterschiedlich. Die können, habe ich auch alles erlebt, wenige als eine Minute dauern und dann schlägt das Herz wieder. Da geht man, dann ist auch meine Erfahrung so, und das ist auch die Statistik, dass alles sich wieder normalisieren kann, auch von der Hirnfunktion her. Jedoch, wenn es länger als 10 Minuten beispielsweise auftritt, gibt es da auch schon klare Statistiken, wenn man länger als 10 Minuten oder Viertelstunde reanimiert, dass da die Situation beim Patienten einfach hoffnungslos ist. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Und dass auch der finale Tod letztendlich nur durch künstliche Mittel, Schrittmacher oder auch Medikamente aufrechterhalten wird. Und dann dauert es halt eine Weile länger, bis ein Hirntod dann auch diagnostiziert ist. Da gibt es ja gewisse Fristen, die eingehalten werden müssen. Und die Situation der Organe wird in dieser intensivmedizinischen Behandlungssituation natürlich nicht besser. Und deshalb wäre es gut, wenn wir diese Option öffnen würden in Deutschland, dass der Herztod als Definition, und da lege ich mich jetzt nicht fest mit den Minuten, ich bin jetzt auch zwar Internist, aber hier würde ich erwarten, dass von den Fachgesellschaften, internationalen Fachgesellschaften, Referenzwerte Anwendung finden, wie lange ein Herztod sein muss, um ein Organspender auch zu sein.
Also, um es mal so ganz kurz zu erklären, das Gehirn mit den Neuronen ist das Organ, was den höchsten Energieverbrauch hat. Und nach, sagen wir mal, maximal 10 Minuten ist da Ende im Gelände und Sie bekommen keine Neuronen, die bis dahin ausgefallen sind, wieder zum Leben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den Sie eben angesprochen haben, wenn das Herz aufhört oder aufgehört hat zu schlagen, gibt es eine sogenannte No-Touch-Time, wo man sozusagen gar nichts macht. Und die kann schwanken zwischen 5 und 10 Minuten meistens. Ne?
Genau. So. Sie haben es noch besser erklärt in kürzerer Zeit.
Genau, aber das Problem besteht ja ein bisschen darin, dass Sie nach 5 Minuten, und dann braucht es ja nochmal so eine Viertelstunde, bis man wirklich mit der Explantation beginnt, dass Sie nach dieser Zeit nicht sagen können, da ist jemand wirklich tot. Na, also Sie machen ja keine vollständige Hirntoddiagnostik.
Nein, passiert auch nicht, und deswegen bedarf es entsprechend Literatur, medizinische Literatur, die das ja unterstreichen, dass die Zeitdauer des Herztodes korreliert mit dem Hirntod, das halt Tage später festgestellt wird. Als Mediziner habe ich das ja auch erlebt. Wir haben dann nach einer halben Stunde Reanimation das Herz wieder zum Schlagen gebracht. Aber einfach diese unzureichende Sauerstoffzufuhr im Gehirn hat irreversible Schäden verursacht, sodass die Großhirnfunktionen nicht mehr existent sind. Das macht uns ja aus als Persönlichkeit, Umweltwahrnehmung und so weiter. Und die niedrigeren Funktionen, die immer funktionieren, die vom Stammhirnbereich bezüglich Atmung und Herzfunktion wieder reaktiviert werden, die sind resilienter, also widerstandsfähiger, diese Bereiche des Hirns. Aber das kennen wir auch von der Hirntoddiagnostik. Es geht eigentlich letztendlich um die höheren Hirnfunktionen, die dann gemessen werden. EEG als Stichwort sei hier erwähnt, aber auch andere Parameter, die dann im Blut erst nach Stunden bzw. Tagen erst ansteigen, um einen Hirntod als solches zu beweisen. Also es würde eine Vereinfachung führen. Die Unsicherheiten, die existieren, würden niedriger sein, weil die Datenlage deutlich besser ist. Die Sorge der Angehörigen müssen wir natürlich durch eine sehr gute Aufklärungskampagne begegnen. Denn das kann, wenn man hier nicht vernünftig aufklärt und erklärt, das ist Hirntod, auch Hirntod, dieser Art des Herztodes, wird es auch nicht zu mehr Bereitschaft existieren, hier Organe zu spenden. Deswegen wäre es hier ganz wichtig, dass wir hier nicht eine geteilte Meinung auch in der Ärzteschaft haben, die zum Teil emotional geführt werden und nicht auf Evidenzen beruhen.
Naja, ich glaube, Ihre große Herausforderung, um nicht von einem Problem zu sprechen, wird ja darin bestehen, Ihre ärztlichen Kollegen von diesem Konzept zu überzeugen, weil ich glaube, bei der Bevölkerung ist ja dieser Tod des Herzstillstandes, auch wenn er kein sicheres Todeszeichen ist, durchaus nochmal deutlich nachvollziehbarer. Und die können ja auch, wie das zum Beispiel in der Schweiz ist, auch dabei sein und können sich das über einen Ultraschall anschauen, dass das Herz wirklich aufgehört hat zu schlagen. Also das ist ja deutlich näher sozusagen am normalen Leben und der Hirntod ist ja eine sehr, sehr artifizielle Geschichte.
So
die
ist
versteht
es.
Ja kein Mensch. Also.
Ja, also wenn man nicht gerade Medizin, ich glaube nicht mal jeder Mediziner ist so weit, also ich will jetzt hier nicht irgendjemand zu nahe treten, es ist sehr komplex. Weil das ist ja eine Definition, ich habe in den 80er Jahren studiert, ja schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Und genau wegen dieser Unsicherheit, was bedeutet jetzt Herztod? Und die Einzelbeispiele, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, das ich selber auch erlebt habe, wo wir ein Kind wiederbelebt haben, das ertrunken ist in einem See, unterkühlt. Das ist natürlich eine Sondersituation, wo das Gehirn dann erkühlt ist. Also das Kind dann unterkühlt in die ja, auf die Intensivstation gekommen ist, wiederbelebt worden ist, Herz-Lungen-Maschine haben wir angeschlossen und all diese Sachen gemacht. Das Kind haben wir dann zurückgeholt. Wie lange das Kind jetzt unter Wasser war, wissen wir nicht. Aber auch da gab es entsprechende Schädigungen, die aber jetzt nicht das Leben insgesamt beeinträchtigt hatte. Ich glaube, das Kind ist jedoch trotzdem an einer schweren Lungenentzündung im Nachgang verstorben. Also da gibt es natürlich Ausnahmen. Das sind die Beispiele, die dann hochgekocht werden und dann auch Ängste verursachen. Aber diese Seltenheitswerte wird es kaum geben. Und andere Länder haben es uns ja schon vorgemacht, dass es funktioniert.
Also was natürlich durchaus beeindruckend ist, ist das, was man in der Schweiz sehen kann, die ja auch noch eine Entscheidungslösung haben, noch keine Widerspruchslösung, die wird zwar kommen, aber wie dort in den letzten Jahren die Anzahl der Spender über einen Herz-Kreislauf-Tod angestiegen ist, ist ja schon heftig, muss man sagen. Und ich prognostiziere mal, dass in diesem Jahr wahrscheinlich gleich viel Spender mit Herz-Kreislauf-Stillstand und Hirntod auf uns zukommen werden. Also wenn man das mal als Maßstab nimmt, ist das schon erstaunlich.
Ja, und das ist ja nicht nur in der Schweiz so, sondern wie ich es auch schon eingangs gesagt hatte, in Spanien genauso gewesen, dass da durch diese Änderung dieser Definition mehr Spender zustande gekommen sind, die wir dringend brauchen, gerade in unserem Land.
Aber ich wollte noch mal auf die Frage zurückkommen, wie wahrscheinlich sehen Sie es denn an, dass Sie Ihre ärztlichen Kollegen davon überzeugen können? Weil ich glaube, auch Herr Lauterbach sieht, also nur als ein Beispiel unter vielen, sieht das Thema Spende nach Herz-Kreislauf-Stillstand durchaus kritisch.
Wir brauchen die Diskussion, Herr Borak. Anders geht das ja gar nicht. Die Ärzteschaft muss sich diesem Thema stellen. Und ich werde auch meinen Anteil dazu auch anbringen. Ich habe jetzt schon Kontakte mit der DSO aufgenommen. Wir haben die Gespräche noch nicht geführt diesbezüglich, aber auch die Fachgesellschaften Richtung DIVI, auch meine eigenen Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, werde ich es auch thematisieren. Ich weiß, dass die Ärzteschaft eine eher sehr konservative Gruppe ist, die einfach sicherstellen möchte, dass Entscheidungen nicht so aus der Hüfte stattfinden, sondern auch wirklich Hand und Fuß haben. Dadurch aber, dass Deutschland nicht das erste Land sein wird, sondern eine von vielen Ländern und es bereits Erfahrungen aus anderen Ländern existieren, bin ich da vorsichtig optimistisch. Aber garantieren kann man natürlich gar nichts. Und ich würde mich auch freuen, wenn von Seiten des BMGs entsprechende Unterstützung auch signalisiert werden würde, diese Diskussion zu starten. Wir haben ja noch einige Hausaufgaben noch zu erledigen von der letzten Gesetzgebungsseite. Die sind ja noch nicht alle erfüllt. Stichwort Transplantationsbeauftragter, Digitalregister und so weiter. Das sind ja noch Punkte, die noch erfolgen müssen, um Spender, potenzielle Spender zu identifizieren. Aber die Diskussion müssen wir jetzt starten. Also das kann jetzt nicht länger warten, meiner Meinung nach. Und wir können nicht immer davon abhängig machen, dass andere europäische Länder bessere Organisationen haben bezüglich der Organspender als Deutschland und wir von Eurotransplant quasi abhängig sind. Das wäre etwas, was auf Dauer nicht gut ist. Wir sind ein Nehmerland, aber wir sollten auch ein Geberland werden.
Also um das nochmal zu erklären, wir importieren sozusagen mehr Organe aus anderen Verbundländern von Eurotransplant, als wir selber in das System geben, nicht wahr?
So ist es leider. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es mal so passiert. Ja, aber es kann ja nicht chronifiziert sein über Jahre, sondern es ist einfach ein Geben und Nehmen. Deswegen ist ja auch diese Kooperation vorhanden. Und ich denke auch, es ist jetzt keine Willkür, die hier festgelegt werden sollte, sondern ein Vorschlag zur Güte. Wir können auch diskutieren, inwieweit wir dem Spender bei Entscheidungsrecht einräumen, ob er die alte Definition haben möchte oder die neuere Definition haben möchte. Es gibt, da bin ich durchaus auch politisch offen bezüglich, welche Stufen wir diese andere Todesdefinition einführen. Aber wenn wir einfach nur jetzt beim Stillstand sind und warten, dass, was wir schon vor 3-4 Jahren diskutiert haben, umgesetzt werden, wird es nicht besser werden in unserem Land. Und ich bin sehr dafür, dass wir uns für die wartenden Menschen auf Organe einsetzen und hier auch ein politisches Zeichen setzen von Evidenz, die existierende Evidenz dieses Todesdefinition zu verändern. Sie sagten es zu Recht, Schweiz und Spanien als Beispiele, wo die Zahlen nach der Änderung der Definition deutlich angestiegen sind.
Bleiben wir noch mal kurz bei Ihrem Thema, da voranzukommen. Welches Problem haben Sie mit der Widerspruchslösung?
Es ist ein persönliches Problem, vielleicht.
Das ist gut zu wissen, ja, okay.
Ja, das ist jetzt, weil es gibt keine Fraktionsmeinung diesbezüglich. Die Diskussion im Bundestag fand ich sehr gut. Unterschiedliche Perspektiven oder Einsichten sind da diskutiert worden. Für mich ist der tote Mensch auch nach wie vor ein Subjekt und steht nicht einfach so der Gesellschaft zur Verfügung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass jeder sich mit dieser Fragestellung befassen sollte.
Aber das passiert ja nicht.
Genau, das passiert nicht, sollte aber passieren. Das war ja auch in dem Gesetzentwurf auch so vorgesehen, dass die Menschen gefragt, wenn sie einen Personalausweis beantragen, wenn sie einen Pass beantragen oder Führerschein beantragen oder Einwohnermeldeamt beantragen, dass diese Frage gestellt wird, auch in der Arztpraxis übrigens richtig gestellt wird. Nicht nur die Briefchen, die wir von den Krankenkassen bekommen und diese in ein Register eingetragen werden, diese Entscheidung. Ob man da dabei ist oder nicht dabei ist. Das halte ich für die wesentlich besseres Vorgehen, auch für die Angehörigen viel besser. Und man duckt sich nicht vor dieser Entscheidung. Und deshalb halte ich nach wie vor, ist wichtig, dass das Individuum entscheidet, ob er spenden will oder nicht.
Aber die meisten Leute ducken sich doch. Also wir sehen irgendwie, dass 15% der Patienten, die auf einer Intensivstation liegen, einen Organspendeausweis haben. Und alle anderen äußern sich dazu nicht. Oder vielleicht sagen sie es nochmal ihrem Partner. Und ich finde das auch okay, dass man sich damit nicht auseinandersetzt. Aber dann muss man doch auch die Möglichkeit haben, dass von dem Tod eines Menschen andere Menschen profitieren können, wenn man sich vor dieser Entscheidung wegduckt.
Jein. Also ich finde die niederschwellige Fragestellung, bist du dafür oder machst du da mit oder machst du nicht mit, viel besser. Ich habe eine Zeit lang auch in den Staaten gelebt, unter anderem Massachusetts. Da musste ich mir einen Führerschein anfertigen lassen, weil der deutsche Führerschein gilt nur maximal als ein halbes Jahr. Und wenn ich da wohne, muss ich sowieso vor Ort einen Führerschein haben. Da werde ich gefragt, ja, bist du bereit, Organspender zu sein oder nicht? Und dann kommt ein Herzchen noch dran an den Führerschein, dass man das sofort sieht. Führerschein in den USA sind ja quasi die Personalausweise. Für mich stellt sich tatsächlich die Frage, jeder Mensch zieht mal um, jeder Mensch kriegt mal einen neuen Personalausweis, jeder Mensch muss mal einen Pass haben. Warum stellen wir diese Fragen nicht? Ja, oder beim Hausarzt oder Hausärztin, warum stellen wir diese Fragen nicht? Das ist etwas, was für mich nicht verständlich ist. kein großer Aufwand ist. Digitalisierung hat ja schon Einzug gehalten, auch in die Stadtverwaltungen oder Kreisverwaltungen. Und das ist ja nur ein Kreuzchen mehr in die Tastatur reinzutun. So einfach ist das. Und das ist bisher verschlampt worden. Anders kann ich es nicht bezeichnen, weil genau das ist, was wir haben wollten. Oder wie sieht es aus? Ich kenne jetzt akut keine Statistik. Wie viele Transplantationsbeauftragten haben wir in den Kliniken, die dann auch bezahlt werden? Also nicht jetzt der Oberarzt der Intensivstation, der es noch nebenberuflich macht, sondern uns ging es ja darum, hauptberufliche Transplantationsbeauftragten zu haben, die dann auch die Gespräche mit den Angehörigen führen müssen. Das sind zum Teil nicht schöne Gespräche und zum Teil auch unangenehme Gespräche, die ich auch zum Teil geführt habe. Aber das kostet Zeit. Und das kann man nicht so nebenbei machen. Und diese Außenstruktur muss dringendst auf Vordermann gebracht werden. Da wird auch alles, was wir dann machen, nicht besser sein. Und einfach jetzt zu sagen, ja, wer nicht widersprochen hat, dann ist es halt so, halte ich für zu wenig in einer freiheitlichen Demokratie.
Naja, also bei diesem Thema sind wir nicht einer Meinung, aber das müssen wir ja auch nicht
sagen.
Muss
ja nicht sein. Genau, es muss nicht sein.
Aber was in der Tat die Frage angeht, wie ist denn die Organisation in den Krankenhäusern, wie stellt die sich denn dar? Ich glaube, da gibt es noch ganz großen Nachholbedarf, weil es ja auch auf den Intensivstationen ärztlicherseits einen relativ hohen Wechsel gibt und man dort immer auch gucken muss, dass man die entsprechenden Patienten dort auch identifiziert. Und da frage ich mich, warum ist die Politik nicht bereit, dort mehr Gelder zur Verfügung zu stellen?
Weiß ich nicht. Genau das kann ich nicht beantworten, weil letztendlich gehört das zu der Versorgung mit dazu, genauso wie Hygiene im Krankenhaus dazu gehört. Da werden die Hygienebeauftragten werden ja auch bezahlt. Und das muss man dann einpreisen in den Kosten, Betriebskosten eines Krankenhauses. Und diese Kosten zahlt jetzt nicht der Bund, zahlt auch nicht das Land, sondern das sind die Krankenkassen. Und das kann man einpreisen. Und ich bin überzeugt, dass die Kosten maximal ein zweistelliger Millionenbetrag ist. Bei den Gesamtausgaben der GKV ist das sehr übersichtlich. Ja, und da kommen wir noch die PKV noch oben drauf. Das heißt, eigentlich sollte das ein Teil, und das ist eine gute Idee, dass man das mal nochmal diskutiert bezüglich der Krankenhausstrukturreform, inwieweit dieser Qualitätsmerkmal eines Transplantationsbeauftragten, neben Hygienebeauftragten und so weiter, hier eingepreist sind, dass das auch vorhanden ist in den Kliniken. Und da bin ich dann vorsichtig optimistisch, dass wir da auch besser werden in den Kliniken, wenn die Krankenhausstrukturreform endlich greift. Aber sie ist ja gerade erst noch in den Kinderschuhen in der Entwicklung und hängt noch am BMG.
Dann schauen wir mal, dass wir mit diesem Podcast vielleicht ein klein wenig dazu beigetragen haben, dass hier eine neue Diskussion in Gang kommt. Und Herr Ullmann, ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Gedanken.
Ich bedanke mich auch für diesen Austausch und hoffentlich können wir eine positive Wendung in den Transplantationszahlen bewirken. Es warten viele da draußen.
Das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.